Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, du hast bei unseren vorbereitenden Gesprächen einen Begriff mir vorgestellt, und das war Teil unserer Gespräche, nämlich von, du hast über bindungsgeleitete Pädagogik gesprochen im anderen Zusammenhang. Und dann haben wir uns entschieden, konkret über Bindung zu sprechen. Und ich schlage vor, ich habe einen Begriff gefunden oder eine Kombination. Und das finde ich einfach, diese Kombination finde ich toll für den Titel unseres Gesprächs, nämlich ohne Bindung keine Bildung. Ohne Bindung keine Bildung. Was löst diese These bei dir aus?
Bei mir fällt diese These natürlich auf ganz fruchtbaren Boden, weil ich das eigentlich schon sehr lange weiß, wenn ich das mal so sagen darf, oder spüre. Oder es wird mehr und mehr jetzt natürlich auch in Worte gefasst, darüber geschrieben und so, dass es mehr ins Bewusstsein gelangt. Aber dass es so ist, das war für mich immer klar. Wir kennen ja auch den sogenannten Nürnberger Trichter, wo man glaubt hat, in der Renaissance kann man Kindern einfach Wissen einflößen ins Hirn, unabhängig wer es ist. Oder es gab in den 80er, 90er Jahren die Theorie vom Labor, dass also Kinder auch mit Kopfhörern vom Computer lernen können und so.
Mhm.
Und dann gab es diese ganz berühmte HETI-Studie, ich glaube, es war der 2000er Jahre am Anfang. Da waren die Lehrerinnen und Lehrer, die sich so viel beschäftigt haben mit dem, was muss alles sein im Unterricht, damit die Kinder lernen. Und es braucht die vorbereitete Lernumgebung und es ist das Thema der Klassengröße, es ist das Thema der Individualisierung und Differenzierung, alles wichtig, oder die Architektur der Schule, der Klassenräume. Es ist alles sehr wichtig, aber bei den tausenden Befragten und auch Metastudien, die dieser HETI durchgeführt hat, kam ganz signifikant eines heraus: Das alles macht es nichts aus. Das, was wirklich Erfolg, Lernerfolg ausmacht, ist die professionelle, gute Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden.
Und das steht ja in der Entwicklung etwas im Kontrast. Das ist eben das Beispiel von anderen Konzepten oder anderen Meinungen oder Zugängen vorher angeführt. Aber dass man quasi das Kognitive in der Schule oder im Unterrichten befreit vom Emotionalen. Und so haben sich dann auch Lehrende zu verhalten. Und da kommt eben diese bindungsgeleitete Pädagogik, die ja natürlich sehr große Bedeutung vor allem in der Elementar- und in der Sonderpädagogik hatte. Aber wir wollen es eben weiter ausrollen. Aber bevor wir da uns das genau anschauen, sollten wir vielleicht den Begriff Bindung, weil du hast jetzt gerade auch Beziehung gesagt, also Beziehung, wie ich den Begriff Bindung mir zuerst durch den Kopf gehen lassen habe, habe ich mir gedacht, okay, ist das vergleichbar mit Beziehung oder ist das identisch oder wo ist der Unterschied? Vielleicht macht es einen Sinn, Bindung näher zu erklären.
Für mich hängen die beiden Begriffe schon sehr zusammen, Beziehung und Bindung. Aber
ich würde so die These sagen, alles ist Beziehung, aber nicht jede Beziehung muss eine Bindung sein, aber jede Bindung ist eine Beziehung.
Und eine Beziehung kann auch kalt sein zum Beispiel oder ohne Bindung sein.
Na, weil in Beziehung sind wir mit allen.
Automatisch.
Also, ja, ich kann auch mit einem Gegenstand in Beziehung sein oder mit einem Tier, genau. Aber die Bindung ist natürlich also, dieses Menschliche. Die
genau,
Menschliche.
Deshalb hat man da ja auch eigene Fortbildungen kreiert, ja, dieser Henry Julius, der dieses Wort, diesen Begriff der bindungsgeleiteten Pädagogik gefunden hat, in erster Linie eben für die Sonderpädagogik, dass sich ein Kind tatsächlich gehalten erleben kann und angenommen in seinem Sein von den Pädagoginnen und Pädagogen. Dann also gebunden sich zu fühlen im positivsten Sinn, es gibt da jemanden, auf den ich mich verlassen kann und der mir zur Seite steht. Jetzt in unserem Fall in meinem Lernprozess. Mhm. Ja.
Ich finde die Beobachtung, wenn man eben noch ins Kinderalter geht, ins Kleinkindalter, wenn ich denke, Beobachtung an einem Kinderspielplatz, dass Kleinkinder, die einen Elternteil um sich haben oder beide Eltern sogar, aber sich immer versichern, bevor sie auf Entdeckungsreise gehen, dass die Mutti oder der Vati in der Nähe ist. Mhm. Also da sehe ich ja schon das Spannende, dass diese Bindung, wo es natürlich ganz klar ist, ein Kleinkind, ein Säugling sowieso, aber ein Kleinkind braucht eben auch diese Rückversicherung, diese Geborgenheit, diesen Schutz der Bindung. Und dann passiert aber doch eben das Entdecken aus diesem Schutz heraus, letztendlich das Lernen.
Ja, da gibt es ja diese Annahme aus der Entwicklungspsychologie, weil du schon das Spielplatzbeispiel genannt hast vom kleinen Kind. Je gebundener im positivsten Sinn sich ein Kind fühlen kann, im Sinne, dass es einfach sicher ist, dass die Eltern da sind. Ja, sicher. Mhm. Umso leichter kann es einfach weggehen. Du hast es Exploration genannt, ja, in die Forschung, zu anderen Kindern hinschauen, je nach Alter, wie viele Meter es weggehen kann von den Eltern. Und wir kennen ja auch diese Kinder, die ängstlich an der Mama kleben und für die es furchtbar ist, wenn sie zum Beispiel in den Kindergarten hineingehen müssen, mhm, weil sie nicht sicher sein können, dass die Mama dann wieder da ist. Mhm. Wenn das und so.
Ganz also, starke Verlustängste.
Ja, das ist natürlich das Entscheidende und das wäre natürlich toll, wenn ein Kind mit dieser Gewissheit, dass der Bindung schon einmal ins weitere Leben gehen kann. Ja, das steht ja auch in diesen theoretischen Schriften zur bindungsgeleiteten Pädagogik, dass drum Sonderpädagogik, weil viele Kinder ja in irgendeiner Form doch gestörte Verhältnisse haben zu Mutter oder Vater oder eben dieses Verlassenheitsgefühl oder dieses Nicht-Verfügbar-Sein eines Elternteils und so. Und daher bemüht sich dann eine Pädagogin oder ein Pädagoge, da etwas ins rechte Lot zu bringen, ja, für diese temporäre, wie du zuerst gesagt hast, diese Zeit, wo die Pädagogin mit dem Kind etwas zu tun hat und in dieser Zeit diese ganz positive Bindung auch herzustellen.
Aber um nochmal beim Begriff zu bleiben, also für mich ist das Learning da auch drinnen, weil mir gar nicht so bewusst war, eben der Begriff Bindung im Zusammenhang mit Beziehung. Weil wir tun uns so leicht, wir bezeichnen alles in Beziehung, man muss in Beziehung sein, es ist vollkommen schlüssig, das wissen wir ja auch aus der Forschung, dass wir Beziehungsmenschen sind, dass wir Beziehung brauchen, aber eben einen Schritt weiter, wir brauchen nicht nur Beziehung, sondern wir brauchen auch Bindung für die bestmögliche Entwicklung für unsere Lebensentwicklung oder überhaupt im Leben. Mhm. Und diese Betonung, nicht nur Beziehung, sondern die Qualität, die ja dann doch noch eine Kategorie höher ist, der Bindung, finde ich extrem spannend. Mhm. Also sich das auch bewusst zu machen und was dann Bindung bedeutet, wie Bindung aussieht, sich gestaltet, wo, wie intensiv sie ist oder wo sie auch dann im Loslassen sich zeigen muss.
Mhm. Es ist ein sehr bedeutsames Begriffspaar, sowohl in der Psychotherapie, aber auch in der Pädagogik, Nähe und Distanz.
Mhm.
Denn natürlich kann eine Pädagogin nicht sein wie die Mama.
Mhm.
Es ist sehr viel Gefahr in dem drinnen. Ja? Es gibt natürlich die Menschen, denen es, die Pädagoginnen und Pädagogen, denen es gut tut, wenn sie ein bisschen mehr lernen, was Bindung bedeutet, wie man sie herstellt, wie man mit Menschen umgeht, würdevoll, wertschätzend, respektvoll. Also das sind jetzt alle Schlagwörter, das müssen wir dann natürlich an konkreten Ansätzen festmachen. Aber es gibt auch viele, die lernen müssen, wie professionelle Bindung ausschaut, dass das nicht ist, ich bin jetzt wie deine Mama und zu jedem Geburtstag backe ich für die Klasse einen Kuchen und ich sage, willst du nicht ein Tuch um den Hals binden, mir kommt vor, du hast Halsweh, oder ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, die müssen nicht a priori schlecht sein, aber die Aufgabe der Pädagogin in der Schule ist zu vermitteln, einen Lernstoff zu vermitteln. Aber das eben nicht irgendwie sachlich oder mit schlechter Kommunikation, womöglich mit Abwertung, sondern mit Bindung, mit Vertrauen in das Kind. Und da muss ich natürlich sagen, was wir in all unseren Podcasts predigen, jetzt sage ich das absichtlich unter Anführungszeichen, geht ja auf das hinaus, wie kann ich denn Bindung auch herstellen? Weniger mit dem herkömmlichen Unterricht, wo ich das Kind nur wahrnehme, wenn es mir etwas abgibt, was ich korrigieren muss. Also mhm. mit dieser Endbewertung der Schularbeit, des Tests, der Hausübung. Es ist einfach ganz wichtig, Bindung entsteht im Lernprozess. Du hast das Wort eh zuerst schon gesagt. Und es muss in einer bindungsgeleiteten Pädagogik natürlich die Begleitung des Lernprozesses auch da sein. Sonst kann das Kind oder der junge Mensch nicht erfahren, dass es demjenigen wichtig ist.
Ich würde aber trotzdem einen Schritt zurückgehen und das nicht nur für die der Schule zuschreiben, sondern tatsächlich schon der Erziehung, der Familie, der Beziehung, der Bindung zwischen dem Kind und der Mutter und dem Vater. Auch da gehört diese Lernorientierung auch als wesentliches Konzept für die Bindung dazu. Denn wenn ein Kind aufwächst, dann ist es so selbstverständlich, es wird älter, es entdeckt, da passiert eben auch schon die Exploration, das Erforschende, das Lernen. Jeder Tag ist eigentlich ein Lernen von den ersten Bewegungen bis dann zu den ersten Schritten. Und sobald sich dann ein Kind auch bewegen kann, im Entdecken, im Sichtfeld und manchmal nicht im Sichtfeld der Eltern. Aber da ist die Frage oder die Definition von Bindung und inwieweit man dann das Lernen ermöglicht, genauso notwendig. Also ich würde das gar nicht nur auf die Schule beziehen, sondern die Thematisierung, die beobachte ich eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs zu wenig, weil wir hören zwar oft, die Grundvoraussetzung, also in der Entwicklungspsychologie wissen wir das natürlich, dass das im frühen Kindesalter passiert. Also wäre auch der wesentliche Schritt, was hat in dieser Phase auch durch die Bindung und dann in Kombination mit der Exploration, mit dem Lernen des Kleinkindes zu tun? Das wird gesellschaftlich, von meinem Gefühl her, einfach total selbstverständlich gesehen, weil man immer sagt, das Lernen ist ja dann in der Schule.
Ey, wie recht du hast, Benedikt. Ich gebe dir natürlich ganz recht. Ich selber springe da natürlich gern auch drüber, weil es alles richtig und ganz, ganz wichtig ist und wäre. Aber es kann natürlich jeder Mensch, egal in welcher Situation er ist, ein Kind bekommen. Und wir haben null Ausbildung sozusagen für Eltern. Und daher gibt es zwar immer wieder Bildung über Medien für die Eltern. Es gab dann in früheren Zeiten sogar die Zeitschrift Eltern, wie man gute Eltern sein kann. Aber das hat auch natürlich nur einen Teil der Gesellschaft wieder getroffen. Und eigentlich hat sich, natürlich meiner Meinung nach, hat sich das Bewusstsein schon ein wenig geändert der Eltern, aber so richtig die professionelle Bildung erwartet man sich halt dann doch von den Einrichtungen, weil die haben es gelernt sozusagen. Und wenn ich, mir ist jetzt eingefallen, wie du gesprochen hast, mit Bindung und Exploration in dieser Hin- und Herschaltung. Ich hatte, also diese Teil dieser Boomer-Generation sozusagen, wir hatten Eltern, die zwar bildungshungrig waren, aber die Möglichkeit nicht hatten, so wirklich. Ja. Meine Eltern waren eigentlich nur erfreut darüber, wenn sie gesehen haben, was die Kinder schon können. Und sie haben sich schon bemüht. Also angeblich habe ich mit 4 Jahren schon lesen können, weil das dem Vater bedeutsam war, weil ich auch gefragt habe und so. Aber das war irgendwie, diese Bindung war automatisch gegeben. Die Mama war immer da. Die Mama war Hausfrau und hat die 4 Kinder großgezogen. Es wäre mir nie im Traum eingefallen, dass die Mutter nicht zu Hause ist. Meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, wenn ich die Haustüre unten aufmachte, habe ich schon zu reden begonnen und schon erzählt, weil ich ja sicher war, dass da wer da ist, der mich hört. Also das ist sozusagen Bindung, die nicht bewusst gestaltet wurde von den Eltern, sondern die automatisch durch die gesellschaftliche Situation irgendwie passiert ist. Und heute merke ich oft, da gibt es doch auch diesen Begriff, der oft genannt wird, Helikoptereltern, dass Eltern wie ein Helikopter über ihren Kindern herumschwirren und jeden Schritt beobachten und eingreifen, wenn sie glauben, dass da was falsch ist.
Wohlbehütet und alles verhindern.
Und das ist aber natürlich eine Form der Bindung, die wieder in Richtung sozusagen Anbindung.
Anbindung, genau.
Und auch führt das schneller mal zu dem, was ein wichtiger Pädagoge, Seligmann oder Kassen, erlernte Hilflosigkeit nennt. Ja, weil wenn meine Mama schaut, dass alles gemacht wird, ich brauche mich nie darum zu kümmern, ob ich dem Wetter entsprechend angezogen bin oder ich weiß nicht einmal, wann ich Schularbeit habe, weil die Mama weiß das eh, die sagt mir das dann schon. Das sind meiner Meinung nach schon auch ungünstige Entwicklungen von Bindung für das Kind.
Also ich würde ja da die These einbringen, weil du gesagt hast, naja, wir haben keine Ausbildung jetzt für Eltern, um das professionell zu reflektieren und zu lernen. Dem würde ich entgegenhalten und sagen, wenn Menschen in ihrer Bildungslaufbahn, in ihrer Bildungsgeschichte lernen, wie Lernen geht und eine Grundhaltung dazu haben, dann werden sie das auch als Eltern anwenden.
Das stimmt,
dann
ja.
Werden sie ein Bewusstsein haben, denn grundsätzlich, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass Eltern zum überwiegenden Teil das Beste für ihr Kind wollen, dass sie wollen, dass das Kind selbstständig wird und dass sie das Kind begleiten auf ihrem Weg. Und es hat ja auch eigentlich schon was ganz Naturgegebenes, dass ein kleiner Mensch auf Entdeckungsreise geht, dass auch wenn das Erwachsene oft nervt, dass kleine Kinder extrem neugierig sind und fragen. Das ist ja eigentlich schon einmal da. Und wenn ich von meinem Verständnis des Lernens auch selber es erlebt habe, wie diese Exploration funktioniert, ja, dieses Entdecken und wie es gefördert wird, dann muss ich wahrscheinlich keine extra Ausbildung haben, um jetzt eine Mutter oder ein Vater sein zu können, sondern werde ich das auch anwenden.
Das stimmt natürlich schon. Aber womit wir dann natürlich später auch in der Schule kämpfen, wie entsteht so ein Widerstand gegen das Lernen und gegen die Exploration sozusagen? Da fällt mir so ein Szenespruch ein, aus Berlin, auf so einer Mauer. Sie wollten stets mein Bestes, aber ich gab es ihnen nie. Also wo entsteht auch dieser Widerstand von den Eltern, die das Beste wollen? Natürlich gebe ich dir recht, dass es prinzipiell einen großen Prozentsatz an Eltern gibt, die tatsächlich das Beste wollen für ihre Kinder.
Ja, die Frage ist, was ist das Beste? Ja. Also das Beste in der Vorstellung der Eltern.
Genau, und wir wissen nicht, also wir wissen aus Berichten und Untersuchungen und aus der Psychotherapie, dass natürlich Eltern auch sehr viel für sich wollen, für sich selbst wollen, wenn sie Kinder haben. Und nicht nur, dass der Arzt seinen Sohn zum Arzt machen möchte, nicht nur so plakativ, oder der Bauer einen Nachfolger braucht oder eine Nachfolgerin für seinen Hof. Inzwischen greift man ja Gott sei Dank auf die weiblichen Nachkommen auch zurück. Ja, es war ja früher eine Tragödie, wenn die eine Bäuerin nachgefolgt ist, ja, hinterm Bauern und so. Aber trotzdem,
das Kind als Projektionsfläche für die unerfüllten Träume der Eltern.
Genau.
Das so ist es natürlich nicht gedacht.
Das liest man sehr oft und das ist natürlich auch gegeben. Ja, sie sollen es einmal besser haben.
Ja,
und
ja.
So. Und
das ist ja die schöne Entschuldigung dann,
genau,
für alles.
Und speziell für Erstgeborene, wie ja auch ich eine war, kann das natürlich auch eine Last sein und kann auch dann entweder zu Mord, zu einem Arbeitseifer anspornen und zu einem über die Eltern hinauswachsen Wunsch oder was weiß ich, so wird man Hochleisterin, ja. Aber es kann auch zu Widerstand führen, dass man extrem gar nichts mehr tut oder sich nur mehr noch künstlerisch betätigen möchte und die Eltern sind dann ganz entsetzt. Oder im schlimmsten Fall, wie unser damaliger Landesschulratspräsident in der Schule gesprochen hat und der großen Gemeinschaft unserer Schülerinnen erklärt hat, sie sollen ja alles tun, was die Eltern sagen, weil seine Söhne haben das nicht getan.
Ah, ja.
Und haben Drogen genommen und sind dann einer davon auch an den Drogen gestorben. Das sind natürlich alles, also ich finde es gut, dass wir das jetzt so besprechen, weil das sind alles auch Auswirkungen und Auswüchse von Bindung, die heute entweder falsch verstanden wurde oder nicht bewusst gehandhabt wurde. Und das haben wir halt bei den Eltern. Ja, und ich finde es dann halt einen großen Jammer und eigentlich ein Wahnsinn, wenn Pädagoginnen und Pädagogen, egal ob im Kindergarten oder im Gymnasium oder in der Oberstufe, dann auch so unbewusst arbeiten und ihre eigenen Süppchen kochen mit den ihnen anvertrauten Menschen.
Hattest du diese Erfahrung, hast du es beobachtet?
Ja, freilich. Ja, freilich habe ich das vielfach beobachtet. Was man alles tut, dass einen die Kinder mögen. Dass man überhaupt die Rolle verliert, die man eigentlich hat.
Naja, das ausgeleitet von der Selbstbestätigung, dass man beliebt ist und eben gemocht wird und anerkannt wird als Lehrerin oder als Lehrer, aber dann es halt weniger um den Lernenden geht.
Ja, und darum gibt es auch diesen Spruch, Hauptsache man mag die Kinder. Natürlich stimmt das, weil wer die Kinder nicht mag, der darf keine Lehrerin werden und kein Lehrer, das ist eh klar. Ja? Aber es muss professionell sein und es darf nicht sein, dass ich mich unbedingt in der Pause mit den Kindern zusammensetzen muss und mit ihnen über die Taylor Swift diskutieren muss, obwohl ich 20 Jahre älter bin. Ich darf sie lieben, achten und ehren und wertschätzen und ich habe einen ganz anderen Musikgeschmack und ich lese das nicht, was die Kinder lesen und ich lebe in ganz anderen Umfeldern.
Ja, ja, aber das eben, da sind wir jetzt schon.
Ich muss mich nicht anbiedern, das ist nicht Bindung.
Okay, also ich wollte jetzt eben gerade fragen, wie dann Bindung konkret in der Schule ist und sprechen wir ruhig, also auch von der Sekundarstufe 2, also auch von älteren SchülerInnen. Also wir haben da eigentlich den Kontrast, du hast jetzt eben wieder gesprochen von dieser zu engen Bindung und der Anbiederung und missverstandenen Bindung. Und vorhin einleitend haben wir wieder den Gegensatz gehabt, eigentlich von der Bindungslosigkeit, wo es ohne jede Emotionalität, wo es um die reine Wissensvermittlung geht. Also was ist da jetzt der richtige Weg? Was ist aus diesem Verständnis, dass es ohne Bindung keine Bildung gibt? Wie soll das dann sich dann konkret zeigen?
Ja, naja, so halt nicht. Ja. Also die zwei Extreme sind beide schädlich für die Kinder so es, oder die jungen Menschen. Das war eine Zeit lang so, auch an meiner Schule von manchen Lehrerinnen und Lehrern, so ein wichtiger Satz, das haben sie objektiv genannt. Ja, ja keine Gefühle, ja keine Werte vermitteln, nur ganz sachlich und objektiv bleiben. Das stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber darüber muss trotzdem klar werden, dass Menschen mit Menschen arbeiten, die etwas miteinander zu tun haben. Und wenn ich finde, und da gelten dann, wenn du gefragt hast, Lösungen, da kann man natürlich jetzt 5 Podcasts machen, da gelten dann natürlich die grundsätzlichen Regeln einer guten Kommunikation. Mhm. Ja, das heißt, wenn ein Kind sich blöd benimmt, dann sage ich, benimm dich nicht so blöd, sondern dann sage ich vielleicht, es macht mich nervös, wenn du 10-mal in der Stunde aufspringst und Bleistiftspitzen gehst. Siehst du für dich einen Grund, warum du das machst? Warum musst du das machen? Oder so. Man bleibt in der respektvollen Kommunikation. Das ist für mich ganz ein wichtiger Grundsatz von Bildung und ist schwer genug. Ist schwer genug für die PädagogInnen.
Könnten wir das bezeichnen als professionelle Bindung anbieten? Also dass das Lehrende in dem Bewusstsein, dass wir in Beziehung sind und auch in einer Klasse in Beziehung und letztendlich auch in Bindung sind, Also genau das, was wir beschrieben haben vorher bei den Eltern, dass Lernen möglich wird, wenn es diese Rückbindung gibt, dieses Vertrauen, auch die Motivation zum Lernen, weil zur Bindung gehört ja nicht nur die Sicherheit, sondern auch das Zutrauen, die Aktivierung, die Motivation und in diesem Setting, denke ich, ist eine Lehrende oder ein Lehrender ja auch gefordert, ja, eine Lernatmosphäre zu schaffen.
Also ich glaube, dass das ein wichtiger Meilenstein von guter Bindung einmal, das kann man mal so hinstellen, die wertschätzende Kommunikation ist. Mhm. Ich glaube, es ist noch nicht gleich. Ja? Eine Bindung bedeutet auch sowas wie, auf die kann ich mich verlassen. Ja, die gibt mir, die nimmt mich ernst. Für die bin ich wertvoll und wichtig. Das ist nun mehr als wertschätzende Kommunikation.
Das ist dann Bindung, ja?
Ja, und das muss ich natürlich in der Art des Unterrichts äußern. Ja, wenn ich jetzt als Lehrerin das Kind ausschließlich korrigiere, weil ich nur das vom Kind mitkriege, was es an Leistung erbringt und das bewerte dann mit so und so vielen Punkten oder korrigiere die Fehler, dann ist es natürlich sehr schwer, dass das Kind das Gefühl haben kann, es nimmt mich ernst, weil es ist ja dann nur eine Endabrechnung, eine möglichst gerechte, sagen wir mal so, ja, im positivsten Sinn.
Aber ein Automatenunterricht, ne?
Ja, aber
weil du versorgt mit Wissen und genau. Bewertet und je nachdem, wenn du gut bewertet bist, dann zählst du auch mehr und dann hast du Anerkennung,
ja,
weil du das erfüllst, was ich von dir hören wollte.
Da machen wir natürlich schon wieder ein Schächtelchen auf, ja, dass sich in der Schule sehr schnell herauskristallisiert, wer ist eine gute und eine schlechte Schülerin und die Lehrerinnen spielen damit sehr kraftvoll oft.
Ja, das erlebe ich auch so. Also diese Zuordnung, diese Bewertung von SchülerInnen an der Leistung, also das kommt sehr, sehr schnell. Das ist wahrscheinlich in dem System Schule ja halt auch das Einfachste. Die Feststellung, ist jemand ein guter oder schlechter Schüler? Und so passiert ja auch Austausch, glaube ich, unter den Lehrenden direkt in der Bewertung, weil es die Kategorie anders vielleicht gar nicht gibt oder gar nicht vorgesehen ist. Also ich habe selten gehört, das sind SchülerInnen, die besonders kompetent sind.
Ja, das Problem ist, dass diese Leistungsgeschichten, diese Leistungsfeststellungen von der Endbewertung, also von der Endarbeit, ja, weil was soll ich tun, wenn ich einen Test gebe und den Test anschaue, was soll ich dann anders tun, als auch die Punkte dafür zu geben, was war richtig, was war falsch und das kommt dann am Ende heraus. Ja, natürlich wird die freundliche Lehrerin, das habe ich auch gemacht in den ersten Jahren, die schreibt dann drunter, ja, ich finde bei dir sehr gute Ansätze, aber, und dann kommt eben das Aber. deswegen hängt für mich auch zusammen diese eine andere Form des Unterrichts. Ihr habt da ein schönes Beispiel vom Urs Ruf, der auch Deutschlehrer war, und der aus der Volksschule ein Beispiel vorgelegt hat von einer Arbeit über ein Erlebnis. Und wenn man diese Arbeit las, konnte man sehr schwer nur überhaupt die Wörter verstehen, weil es eine sehr große Mischkulanz war aus Schweizer Dialekt, also Schweizer und Hochsprache. Und man, also es war jedem, der hinschaute, sofort klar, das kann nichts anderes sein als ein nicht genügend, weil das ist ja nichts. Und Urs Ruf hat eben uns vorgezeigt, dass er nur darauf geschaut hat, welche Aussagen macht denn dieses Kind? Ja, welchen Prozess hat es da erlebt. Und dann findet er tatsächlich, weil er liebevoll das Ganze liest und anschaut, dann findet er gute Gedanken in diesem, eigentlich einen spannenden Gedanken, was das Kind da sagen wollte. Und das hat er dann herausgegriffen und hat das zum Beispiel als eine gute Idee in den Erlebnisaufsätzen der Kinder auch in die Sammlung guter Ideen hineingegeben. Ja, das meine ich, der Prozess, wie kommt, was denkt ein Kind und wenn es das dann aufschreiben muss zum Beispiel, dann kann der Lehrer das versuchen oder die Lehrerin auch zu übersetzen und erkennen, was ist da für ein wichtiger Gedanke drinnen. Mhm. Und es haben oft ganz schlechte, jetzt unter Anführungszeichen leistungsschwache Schülerinnen, extrem gute Ideen. Aber das habe ich selbst erlebt an xx Arbeiten, die ich Lehrerinnen und Lehrern vorgelegt habe von Schülern, dass die vor lauter Fehlern, auch in englischer Sprache hatte ich sowas, auch in Mathematik waren, also in Deutsch, da kenne ich mich aus, da war es natürlich auch, dass Lehrer den Fokus auf das richten, was nicht stimmt und gar nicht erkennen können, wo ist aber ein Schatz da? Was hat sich dieses Kind gedacht oder dieser junge Mensch, was wollte er sagen? Und da beginnt Bindung im Sinn von sie, unsere Lehrerin ist, sie sieht mich, sie erkennt, was ich kann, auch wenn ich viele Fehler mache.
Also ich würde ja das Positive heraushören, letztendlich auch in die Richtung, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
Ja.
Für mich ist wirklich der Begriff Aktivierung, also das Empowerment.
Ermutigung
ja auch.
Ja.
Die Ermutigung, ja. Weil in dem Lernprozess, wie du beschreibst, wenn es natürlich nur um die Bewertung, dann ist es ja die Aufgabe einer Pädagogin, eines Pädagogen ist ja dann natürlich auch zu motivieren, weiterzuführen. Das ist ja nicht das Zwischenergebnis, das Endergebnis, sondern genau. Es geht weiter und die Motivation wird ja dadurch erschlagen, wenn ich nur die Fehlerkultur sehe und nicht die positive. Also das ist schon klar, das, was du beschrieben hast, auch die positiven Aspekte zu sehen, heben ja nicht auf, wenn dann unglaublich viele Rechtschreibfehler sind, aber sie motivieren, dass ein anderer Zugang ist oder Weiterentwicklung möglich ist, in dem Ernstnehmen.
Ja, und es wird ja auch festgestellt, bei der Entwicklung der neuen Mittelschule war das ja auch ganz ein wichtiger Aspekt, dass es viele Methoden geben soll im Unterricht, wo der Unterschied zwischen den Leistungsstarken und Leistungsschwachen nicht so gegeben ist.
Mhm. Ja? Inwieweit?
So wie wenn ich Kinder befrage, was möchtest du gerne von mir aus dem Bundespräsidenten sagen, wenn du das könntest, zu dem Ort, in dem du lebst. Mhm. Oder was denkst du, was war für dich in diesem Text, den wir da gelesen haben, was ist dir da ins Auge gesprungen? Was gefällt dir da für eine Phrase? Und was denkst du dazu? Und da brauche ich jetzt nicht, das ist jetzt unabhängig davon, ob ich da jetzt Fehler mache, wenn ich das erzähle, ob ich das jetzt im perfekten Deutsch kann oder nicht, sondern da zählt meine Auseinandersetzung. Und da kann ich einen wertvollen Gedanken einbringen und es wird nicht geschaut, wie viel Fehler ich dabei gemacht habe, zum Beispiel. Und dann verschwindet das. Ja? Dann kann auch, also die Franzi zum Beispiel, da hatte ich auch einmal eine Franzi. Und diese Franzi war eine sogenannte schlechte Schülerin. Ja? Aber die war dann immer voll begeistert, wenn ich gerade aus Ihrem Text einen Gedanken herausgegriffen habe und ihn in so eine Sammlung hineingetan habe von guten Gedanken. Und dann ist halt in dieser Sammlung von guten Gedanken ist nicht nur die super Isabella, die immer Einser hat, und der tolle Markus, der immer sein sehr gut hat, sondern ist auch ein Gedanke von der Franzi und von Kevin und von Paul. Und die sind ganz unterschiedlich gut in Rechtschreibung und Grammatik, haben unterschiedlich und sind nicht die super Schüler, aber auch die super Schüler dabei, und dann verschwimmt das ein wenig. Dann sind sie alle Kinder einer Klasse. Ich habe das beobachtet. Als ich die Klasse bekam, bleiben wir bei dieser Franzi, wenn die Franzi etwas sagte, haben, was weiß ich, 10 Kinder automatisch die Augen verdreht. Mhm. Weil alle wussten, Franzi sagt dann Blödsinn. Und das ist einfach nicht wertschätzend und nicht respektvoll. Ich meine, gerade diese Franz ist heute eine tolle junge Frau, die einen guten Job hat und ihren Weg gegangen ist. Ja, also das ist noch einmal gar ein anderes Paar Schuh. Aber was wir Lehrer da anstellen können, wenn wir sie schubladisieren in die Guten und die Nicht-Guten, ist gravierend.
Mhm. Elsbeth, ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Bitte, und ich würde die These ohne Bindung keine Bildung in den gesellschaftlichen Kontext setzen. Also wie sind unsere Beobachtungen auch, was diese Begriffe anlangt, eben Beziehung und dann die Kategorie Bindung, was spielt das für eine Rolle in unserem gesellschaftlichen Sein oder überhaupt in unserer Entwicklung?
Also, ich verlasse da natürlich jetzt den Boden der Fachfrau.
Ach was.
Naja, aber wenn ich mir vorstelle, wie oft man sagt, wir seien eine bindungslose Gesellschaft. Ja? Weil das Vertrauen in die Institutionen, denen wir oft freiwillig angehört haben, schon in der Jugend, ob das jetzt die Jungschar, die Pfadfinder, die Roten Falken, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaftsjugend und also alle diese Gemeinschaften, Gesangsvereine, was es halt so gab, die ja auch Bindung gegeben haben, zumindest ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Wir-Gefühl.
Ein Schutzraum auch.
Ja, und das wissen wir, dass das sehr nachlässt. Mhm. Ja, selbst die Feuerwehrjugend oder die Feuerwehr, die wir so brauchen, suchen verzweifelt und händeringend nach Freiwilligen, und man macht halt dann Berufsfeuerwehren, weil die Freiwilligen ja nicht mehr so wollen und so. Also das heißt, insgesamt nähern wir uns einer, oder sind wir schon, es lese ich oft, bindungslose Gesellschaft, weil so wenig hält. Auch die Ehen halten nicht mehr, die Familien sind nicht mehr das, was sie waren. Also man kann sich ganz wenig verlassen, das Vertrauen in die Demokratie, auch die, was war das doch früher, mein Bundeskanzler oder mein, den ich immer gewählt habe, oder die Partei, die ich immer gewählt habe, das hatte ja auch einen anderen Stellenwert als heute.
Ja, viel mehr Bindungen in der Hinsicht.
Ja, weil heute sagen viele, was soll ich denn wählen, und ich weiß gar nicht, weil die sind da korrupt und die können das nicht und so.
Oder gesellschaftlich geht es halt viel mehr, also spricht halt weniger, man spricht weniger über Bindung und über Beziehung, als auf das Recht von Unabhängigkeit, von Freiheit, von Individualität. Wobei Bindung und Individualität ja nicht unbedingt im Widerspruch sein müssen. Aber ich glaube, da, wenn wir jetzt auf die Marie-Hilfer-Straße gehen würden und für Bindung, für mehr Bindung in der Gesellschaft demonstrieren würden, würden uns die Leute nicht verstehen, was wir damit meinen.
Aber die gewagte These, ich muss es nur zu Ende führen, weil warum habe ich jetzt geredet über die Bindungslosigkeit? diese gewagte These, ja, das habe ich auch noch nicht nachgedacht darüber. Ohne Bildung, ohne Bindung keine Bildung. Vielleicht haben wir deswegen so ein schlechtes Bildungsniveau. Weil es heißt ja, ich meine, das hat andere Gründe auch, dieser Materialismus und so, aber gebildete Menschen muss man schon ein bisschen mit der Lupe suchen.
Also ich bin noch nicht ganz bei dir, was du jetzt
genau meinst. Nein, sehr gut, weil das ist ja nicht gestützt irgendwie, das sage ich nur so.
Aber ich versuche gerade herauszufinden, was du damit meinst.
Ja, ohne Bindung keine Bildung. Wenn die Leute keine Bindung mehr haben, dann tun sie sich auch schwer mit Bildung. Weißt du, das war mein Rückschluss.
Ja, ich versuche die Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext herauszufinden. Ich könnte es mir eher erklären, dass diese Unverbindlichkeit, die ja etwas im Gegensatz zur Bindung steht, weil Bindung steckt auch in der Verbindlichkeit drinnen.
Ja.
Und um das aufzugreifen, was du jetzt gerade als Frage oder als These eingebracht hast, könnte ich mir erklären, dass man, weil die Einbindung, die Anbindung, das Miteinander weniger ist, fühlt man sich natürlich auch weniger eingebunden in eine Gruppe. Du hast es vorher mit den Vereinen und wie man früher aufgewachsen ist, also was ja auch denn ein Gemeinschaftsgefühl gegeben hat. Und dieses Gemeinschaftsgefühl hat ja auch befähigt, weil da waren viele Mitglieder, waren wichtige Teile. Es ist nicht eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, sondern das Miteinander war. Und in gesellschaftlichen, mit zunehmender Individualisierung fehlt oft auch die Erfahrung des Miteinanders, dass man miteinander für etwas ist. Oder sich dann einfach auch gar nicht mehr traut, aus dem Individuellen, weil am einfachsten ist natürlich, sich zurückzuziehen. Wenn man keine Bindung mehr hat, hat man ja auch keine Motivation, diese Beziehung, dieses Band auch aufrecht zu erhalten oder vielleicht auch zu beschützen, im Sinne, dass ich mich für etwas einsetze oder positioniere.
Ja, und das ist natürlich schon jetzt auch wieder ein anderes Thema, aber ein anders zu diskutierendes Thema. Aber es sind natürlich auch die Bildungsinhalte nicht mehr so bindend. Es ist so vieles so relativ, weißt du? Man kann gar nicht mehr sagen, oder schwer sagen, und das stimmt jetzt, weil es natürlich auch dann in den Buchhandlungen schon wieder eine Gegenthese gibt zu verschiedenen Bildungsinhalten. Also es ist auch nicht so einfach mehr heute.
Also ich habe da weniger ein Problem damit.
Ich habe auch da kein Problem damit, das stimmt, ja.
Weil ich glaube, also es hängt dann davon ab, woran man sich orientiert. Aber das wäre eher das Thema dann in Richtung Meinung, weil alles zur Meinung wird. Aber wenn ich das auf Bindung beziehe, dann bin ich nicht eingebunden, auch in einen gemeinsamen Ansatz, in einen gemeinsamen Gedankengut. Also Meinungsvielfalt bedeutet ja nicht ein Einheitsbrei. Und diese Offenheit der Meinungen braucht aber eine Basis. Und da sehe ich eher die Gefahr, was du andeutest, dass es einfach völlig unverbindlich im luftleeren Raum jede Meinung hat. Und wenn du zum Beispiel nur jetzt denkst, wie oft Fakten befreit oder vielleicht gerade im politischen Diskurs, in politischen Talksendungen, da gibt es Parteien, die sprechen sehr vom Hausverstand und das ist, was da alles Hausverstand ist und wie unlogisch und mit Vorurteilen behaftet sie aber dann argumentieren und reden und man eigentlich nur den Kopf schüttelt. Ja. Wie kann das bitte sein? Und natürlich erleben es wir mit dem Herrn Trump in einer Ausprägung, wo man sich einfach nur denkt, okay.
Fürchten muss.
Ja, aber was hat der gerade geschluckt? Wie kann man dann so reden? Also ich habe da jetzt nicht so den Bezug, was das noch mit Bindung zu tun hat, aber das fällt für mich in diese ganze Wahrnehmung hinein.
Naja, aber wir hatten doch Verbindlichkeiten bis vor wenigen Jahren, was die Art des Miteinander Umgehens betrifft und uns, also so die gebildete Art, miteinander umzugehen, zu reagieren auf etwas, das man nicht glaubt und so. Und dieses einerseits seichte Geplapper, was uns heute umgibt, und andererseits diese überhaupt total mangelnde Scheu, irgendeinen anderen zum Beispiel zu vernichten oder etwas völlig Falsches zu sagen, das hat für mich schon auch etwas zu tun, dass es diese Verbindlichkeit und damit auch dieses Gebundensein an von mir aus Normen, die haben wir ja eh freiwillig verlassen, manche von denen. Ja, wir haben ja auch gekämpft gegen Normen. Aber trotzdem gab es auch die Bindung an Normen. Mhm. Und die geht schon zur Gänze verloren. Vielleicht haben wir da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Also das, was du beschreibst, verstehe ich als Regeln, dass unsere Gesellschaft die Regel passiert ist.
Ja, aber macht auch Bindung.
Genau, weil dann fühle ich mich ja zur Gesellschaft auch verbunden oder ein Teil davon. Und das hat mit Bindung zu tun. Aber ein Aspekt, ein wesentlicher, ist ja auch dann die Verantwortung, die auch mit der Bindung zu tun hat, in beide Richtungen. Mhm. Und da fehlt vielleicht oft einfach der Zugang, dass es einfach nicht nur ein Selbstzweck ist, dass ich irgendwo eingebunden bin, sondern dass der Anspruch an mich gestellt ist, dass ich einer Verantwortung gerecht werde, einer Verantwortung nachkomme, dass ich nicht nur nehmen kann, sondern auch gebe. Und das braucht auch diese Elastizität dieses Bindungsbands.
Da wird es natürlich relativ schwierig auch in der Diskussion, weil Bindung ist natürlich leichter zu diskutieren, wenn es um PädagogInnen geht, um Lehrende in irgendeiner Form.
Um klare Rollen.
PolitikerInnen oder dergleichen, als um Bindung an gesellschaftliche Zugehörigkeiten oder auch an Religionen oder das ist natürlich schon wesentlich abstrakter und wäre noch einmal anders zu diskutieren, würde ich mal sagen.
Ja, aber ich weiß es nicht, ob es so abstrakt ist. Also du hast das gerade vorher benannt als mehr Individualisierung und weniger Bindung. Mhm. Und das ist ja sichtbar in der Gesellschaft.
Ja.
Also ich denke, wenn, dann braucht sie die Lösung. Es geht ja jetzt nicht darum, sich zurückzuwünschen, wie es einmal damals war und oder vielleicht zu da jetzt, ja, keine Ahnung, welche Strukturen haben zu wollen, sondern Respekt in der Gesellschaft. Mhm. Glaube ich, es geht in erster Linie mal um das Bewusstsein. Wo ist meine Rolle? Wie ist meine Einbindung in diese Gesellschaft? Und dieses Bewusstsein ist dann schon sehr konkret. Bin ich ein Teil davon? Und was ist meine Rolle in dieser Anbindung, in dieser Bindung?
Genau.
Und das ist dieses sich ins Verhältnis setzen. Ja? Genauso wie du das vorher beschrieben hast, dass sich eine Lehrkraft bewusst werden muss, wie Bindung aussieht, muss das natürlich auch in der Gesellschaft,
natürlich,
ich für mich selber, beantworten und immer wieder auch abklären und reflektieren. Hey.
Und wenn ich mich nur gebunden fühle an diese Heimat, mit den Bergen und den Seen und den schönen Bräuchen und Jodlern. Und dann muss ich alle, die herkommen und nicht hier geboren sind, verdammen. Dann ist es natürlich auch schon wieder eine falsche Bindung. Oder falsch, ja. Es ist einfach eine Art von Bindung, die so vieles ausgrenzt. Aber da kommen wir ja wieder in Themen hinein, die wir eh schon diskutiert ja. haben.
Liebe Elsbeth, also von der Beziehung zur Bindung, ohne Bindung keine Bildung. Alleine dieses Nachdenken lädt zum Weiterdenken ein und dann könnten wir vielleicht dann, gerade was die gesellschaftlichen Fragen betrifft, da noch Ideen und Lösungen finden. Ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.